Und wenn die Kinder einen dann anstrahlen und dann beim nächsten Mal kommen, also das ist, auch für uns ist das toll. Wir brauchen dringendst Interessenten und da brauchen wir eben die Unterstützung von Politik, den Medien.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, in der heutigen Folge wollen wir mal auf unsere Schulen blicken. Da hört man ja immer ganz schlimme Szenarien von Gewalt. Ist da die Rede von Mobbing und Aggression und alles Mögliche. Und es gibt aber Möglichkeiten, den Schülern zu helfen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das machen nicht Pädagogen oder Sozialarbeiter. Die sind natürlich an vielen Brennpunktschulen sowieso unterwegs. Aber das machen zum Beispiel auch Senioren, die das freiwillig tun, an die Schulen gehen und sagen, wir wollen dir helfen, wir wollen unsere Expertise, auch natürlich unsere Lebenserfahrung einbringen. Und wir machen das bewusst bei den Grundschulen hauptsächlich, um die Kleinen schon auf den richtigen Weg zu bringen. Da wollen wir mal schauen, wie das so genau abgeht und vor allen Dingen, warum das manche machen. Und bei mir ist Kerstin Tegmeier, sie ist die Landesvorsitzende von Senior Partner in School. Diesen Landesverband gibt es seit genau 20 Jahren, der feiert jetzt im Mai Jubiläum. Frau Tegmeier, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
Ja, hallo, schönen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir sind jetzt sehr neugierig und wollen mal hören, was SIS, also Senior Partner in School, ne, so nennen sie sich ja, so genau macht. Das Ganze hat begonnen in Berlin vor einem Vierteljahrhundert, Brandenburg dann eben seit 20 Jahren sind sie aktiv. Und das heißt wirklich, es sind Senioren. Ich glaube, es gibt sogar eine Altersbegrenzung. Also nach unten geht es nicht weiter. Also man muss 55 plus sein, ja? Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. In der Regel sollte man 55 plus sein. Das heißt, dass man schon im letzten Drittel seines Lebens ist, dass man Zeit hat. Wir sind Senioren, die über ein Zeitfenster verfügen, um mit Kindern zu arbeiten. Das heißt, Berufstätige haben nicht die Möglichkeit, die Ruhe, die Ausdauer, sich hinzusetzen, Zeit abzuknapsen, um mit Kindern, Schülern an den Schulen zu sprechen, ihnen Zeit zu schenken. Das ist unser Gut im späten Alter, dass wir diese Zeit den Kindern zur Verfügung stellen können.
Wie viel Zeit ist das so in etwa?
Nach der Ausbildung ist das ein Vormittag in der Woche. Das sind in der Regel 4 Stunden, die man an der Schule tätig ist. Man kann es natürlich auch an 2 Tagen machen, wenn man Lust hat. Aber in der Regel ist es ein Vormittag in der Schule.
Pro Woche?
Pro Woche, genau.
So, dann nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Also das heißt, da gibt es ja so Teams bei Ihnen. Meistens sind das immer 2 und die haben einen festen Tag und gehen dann in die Schule oder ist das nach Bedarf oder wie läuft das?
Ja, genau. Also wir haben Vereinbarungen mit Schulen, die sich an uns gewandt haben, dass sie gerne Mediatorenteams an ihrer Schule haben möchten. Die bewerben sich dafür, denn Schulen müssen auch Räumlichkeiten für uns zur Verfügung stellen. Es sollte immer derselbe Raum sein. Wir taufen diesen Raum dann den Raum der guten Lösung. Ob die Lösung immer gut ist für jeden, weiß ich nicht, aber es gibt immer eine Lösung. Und in diesem Raum sind wir regelmäßig dann zu finden. Das ist eben wichtig für die Grundschüler auch, dass sie wissen, wo sie uns finden und an welchem Tag sie uns finden. An manchen Schulen kann es auch sein, dass 2 Teams sind, an unterschiedlichen Tagen tätig sind. Das versuchen wir auch auszubauen. An Brennpunktschulen ist das ein großes Plus, an mehreren Tagen mit mehreren Teams an den Schulen tätig zu sein.
Denn Bedarf meldet die Schule an. Die meldet sich bei Ihnen und sagt, wie gesagt, das ist ja alles Ehrenamt. Das werden wir auch nachher nochmal ein bisschen erklären, was das alles, was dazugehört. Aber die Schule meldet sich, dann sagen sie, okay, ich hätte da ein Team oder unser Team ist ja eh vor Ort. Ich weiß, Sie schütteln schon mit dem Kopf, Sie haben momentan kaum noch Kapazitäten. Nee. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Präzedenzfall, damit sich unsere Hörer das mal ein bisschen vorstellen können. Das heißt, Sie sind an dem einen Tag dann eben da und die Schüler können einfach so, wie sie wollen, zu Ihnen kommen oder gibt es da feste Zeiten? Muss man sich da bewerben?
Also wir haben Vereinbarungen mit den Schulen. Wie gesagt, die müssen uns diesen festen Raum zur Verfügung stellen. Denn alles, was in der Mediation besprochen wird, bleibt vertraulich in diesen 4 Wänden, in denen wir sitzen.
Genau, Sie mediatieren. In der Regel haben Sie mit 2 Schülern zu tun oder einer alleine? Oder
unterschiedlich. Also eine Mediation kann zwischen 2 oder 4 Personen stattfinden. Mhm. Es kann auch eine Klassen- oder Gruppenmediation stattfinden oder aber das Einzelgespräch, wo einzelne Schüler nur kommen.
Ziel ist ja, Konfliktlösung zu ermöglichen. Also das heißt, es gab einen Streit. Mobbing ist sicherlich auch ein Thema an der Schule. Aber wie kommen die Schüler zu Ihnen? Kommen die freiwillig oder schickt der Lehrer die?
Also Mediation ist immer freiwillig. Das ist so mit der Schulleitung und den Lehrern abgesprochen, wenn wir in den Schulen tätig sind. Die sind darüber informiert. wie wir arbeiten, was unsere Arbeit ausmacht. Und es ist natürlich auch eine Erleichterung für eine Lehrerin, wenn ein Streit während der Pause auf dem Schulhof losgeht, der in den Klassenraum getragen wird, kann sie keinen Unterricht machen, weil dann geht's da ja weiter. Dann nimmt die Lehrerin die Schüler und sagt, geht zu den Mediatoren, ihr wisst, wo der Raum ist, klärt das bitte da vor Ort und sie kann sich um ihre Klasse den Unterricht kümmern.
Sie sagt gerade, es ist freiwillig.
Ja, also die kommen dann auch freiwillig. Also die Lehrerin bietet das den Schülern an, den Streit da weiter zu klären. Das ist dann freiwillig, dass sie den Streit klären, aber sie kann dann ihren Unterricht weitermachen.
Okay, und dann haben sie da zwei Streithähne zum Beispiel.
Genau.
Wie viel Zeit haben sie denn da, um das zu klären?
Was wir brauchen.
Okay.
Wir geben die Zeit. Also wir gucken nicht auf die Uhr, sondern wir sind ja anwesend 4 Stunden und in den 4 Stunden können wir uns den Schülern widmen. Ein Streit dauert eine Viertelstunde, um das zu klären. Wenn es eine Klasse ist oder eine Gruppenmediation, die muss mit dem Lehrer abgesprochen sein, dann gehen wir in die Klasse bei einer Klassenmediation.
Hatten Sie das auch schon?
Hatten wir auch schon. Da müssen wir aber mindestens zu zweit sein, wenn nicht sogar zu viert.
Und das dauert dann, ne?
Weil es dauert und man muss vorher die Klasse in Gruppen einteilen und da Themen bearbeiten und das Ganze dann letztendlich zusammenführen. Und das dauert dann auch schon mal 2 Stunden, das heißt, wir sind 1 Stunde vor Ort, bearbeiten das dann für uns alleine nochmal und dann haben wir Folgetermine, wo wir dann gemeinsam mit der Klasse versuchen, dieses Problem dann zu lösen.
Wie gehen Sie denn vor? Haben Sie da eine besondere Technik?
Ja, also Sie erlernen in der Grundausbildung diese Techniken. Wenn die Schüler kommen, erklären wir ihnen erstmal, worum es geht, was Mediation ist, dass es keine Tätigkeiten gibt in dem Raum, dass wir einander zuhören, dass wir freiwillig kommen und so weiter und so fort. Und dann tauschen wir uns aus. Das heißt, wir fragen die einzelnen Schüler, was gewesen ist. Jeder Schüler kann dann die Sicht der Dinge darstellen und wir Mediatoren spiegeln die Situation. Also wenn mir ein Schüler was erzählt, spiegel ich es. Das heißt, ich wiederhole den ganzen Vorgang, damit der Schüler mir sagen kann, ich habe es richtig verstanden. Mhm. Die anderen Schüler hören das ja auch, was ich wiedergebe und hören dann auch nochmal diese Situation. Und dadurch fangen sie schon an zu überlegen, was ist da eigentlich gewesen? Und dann kommt der Nächste und stellt seine Meinung dann klar. Oftmals ist es so, sie hören nicht zu. Sie reden aneinander vorbei.
Ja, jeder ist in seiner Welt. Es geht ja auch darum, aus seiner eigenen Rolle rauszutreten, ne? Auf sich selber zu blicken.
Ja.
Selbstreflexion ist sicherlich auch ein Lernziel.
Richtig, das kommt auch noch dazu.
Selbstkritik.
Und das Ziel letztendlich ist eben, dass die Schüler sich entschuldigen. Also, dass sie dann erkennen, wo bin ich falsch abgebogen, wo entstand das Problem und dass sie sich dann entschuldigen. Mhm. Also an einer Schule, an der ich vor ein paar Jahren tätig war, war es dann so, da war ein Schüler, der hat zu Anfang alles aufgemischt. Der wurde ständig zu uns geschickt oder und dann ist er freiwillig gekommen. Immer wenn dann was auf dem Schulhof war, hat er sich seinen Gegenüber gekrallt und ist dann zu uns gekommen. Dann haben die sich da hingesetzt, wir brauchten gar nichts mehr sagen. Wir saßen nur dabei, um den Rahmen zu wahren. Dann haben die das geklärt und sind wieder gegangen. Also
der wird mal Mediator oder ein Spieler.
Wahrscheinlich, aber er brauchte diesen geschützten Rahmen, dass wir einen Blick drauf haben. Und dann haben die das alleine geklärt.
Und von der Sache her kriegen sie das in der Regel hin, ja? Also kommt es zu einer Entschuldigung, zu einem Handschlag? Und nicht, dass sie sich danach dann gleich wieder in der Wolle haben?
Dann gibt es dann wieder was anderes. Aber
ich meine, sie haben ja auch mit Grundschülern zu tun. Ich sagte ja, die gehen ja mit Absicht in die Grundschule. Genau. Das heißt, die Kinder sind zwischen, weiß ich, 7, 12 Jahren. 6 und 12 Jahren, ne?
So. Ja, genau. Also es fängt dann klein an, das sind die Streitereien, ich habe nichts abgekriegt, das ist nicht mehr meine beste Freundin und eben sowas.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was sind sonst noch so die größten Themen und Konflikte, die Ihnen da immer wieder begegnen?
Die Konflikte sind in der Regel Beleidigung und körperlicher Angriff, also Störung im Unterricht dann eben auch, weil viele Kinder bringen irgendwie schon was mit, haben eine Vorbelastung. ADHS ist ein Thema, die sitzen dann im Unterricht und machen Geräusche, dass sie die ganze Klasse lahmlegen. Und ja, sie sind in der Regel, es ist ganz unterschiedlich, in welchen Bereichen sie jetzt hier in Potsdam zum Beispiel aufgewachsen und wo sie zur Schule gehen. Also an der Schule, in der ich tätig bin, sind Schüler, die nässen zum Beispiel noch ein. Also das stört dann auch im Unterricht und woanders gibt es das Niveau eben ganz anders. Ne? Also man muss eben gucken, wo man tätig ist Und da sind entsprechend auch die Streitereien dann vorhanden.
Jetzt werden Sie schon sagen, Standort ist entscheidend. Ein Problem in Deutschland natürlich auch, dass immer mehr Ausländer, der Ausländeranteil wächst an den Schulen. Und zwar hören wir immer wieder von den Pädagogen die verzweifelten Rufe, die können kein Deutsch mehr, wenn die aus dem Kindergarten oder teilweise eben nicht aus dem Kindergarten von zu Hause kommen. Wie sollen wir die unterrichten? Das ist ja auch ein Problem, die Sprache, oder?
Ja, also das ist schwierig. Man redet mit Händen und Füßen, um sich zu verständigen. Oftmals ist es tatsächlich so, dass Schüler, die jetzt aus der Ukraine, Russland oder wo auch immer hierher kommen, dass dann Schüler bei uns sind, die vor ein paar Jahren schon daher gekommen sind. Und die sind dann als Dolmetscher mit unterwegs. Ne? Die werden dann mitgebracht und die dolmetschen dann unserer Gegenwart. Oder wir dürfen ein Handy auch mal benutzen und versuchen darüber das eben verständlich zu machen und auszutauschen.
Da fragt man sich ja auch, wie der Unterricht generell dann möglich ist. Ne? Und dann ist ja auch völlig klar, wenn die Kinder dem Unterricht nicht folgen können, dem Lehrer, der da sein Programm abspult, dann ist die Konzentration natürlich nicht da. Und dann bringen die aber auch aus ihren jeweiligen Kulturkreisen ja teilweise Probleme mit. Ne? Also das ist, in Berlin hören wir ja, Kurden und Türken haben Probleme, Araber und so weiter. Was ist hier vielleicht Ukrainer und russische Kinder und so weiter? Also na, die bringen ja die Konflikte des Elternhauses mit in die Schule. Richtig. Wie gehen sie denn da vor dann?
Wir versuchen das zu klären mit unseren Werten. Also wir sind hier in Deutschland, das ist das deutsche Schulsystem und wir versuchen das eben mit feinfühligen Fragen zu erklären, was unsere Werte eben sind und dass wir uns auf dieses Niveau irgendwie verständigen. Also ich kann nicht auf diese Werte eines Kurden Rücksicht nehmen oder des Türken. Also da kann ich nur um Verständnis bitten.
Aber jetzt ist natürlich deren Herkunftskultur meistens stärker oder sie werden natürlich vom Elternhaus stark geprägt. Ja. Kommen Sie sich da manchmal auf verlorenen Posten vor oder glauben Sie,
ja? Ja, also manches ist auch gar nicht zu lösen. Dann die bocken da rum, das ist dann so, weil sie es von zu Hause so kennen, dann können wir auch nichts machen. Also manchmal ist es so, wir schließen Vereinbarungen, dass die Kinder selber schreiben, wenn sie es schon können oder uns sagen, was wir da reinschreiben sollen und sie dürfen dann unterschreiben. Weil sie bei den Eltern gesehen haben, dass die auch irgendwas unterschreiben und finden das toll. Mhm. Dann machen wir nochmal Folgetermine und dann besprechen wir das, ob das so funktioniert hat mit unserer Vereinbarung. Konnten sie sich daran halten? Weil das ist irgendwie nochmal wertiger, so eine Vereinbarung, dass sie da was unterschrieben haben. Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Also das ist manchmal wie im Hamsterrad, aber vielleicht kommt es irgendwann an und fruchtet.
Also Sie haben immer noch den Glauben, dass ich irgendwo doch was Gutes sehe. Ne? Also,
unbedingt, genau. Aber was schön ist eben auch, die Kinder kommen zu uns. Also wir gehen in den Pausen, sind wir auch präsent auf dem Schulhof. Wenn wir nicht eine angemeldete Mediation oder Einzelgespräch dann haben, sind wir vor Ort und dann kommen die Schüler. Also die kommen zu uns und erzählen uns alles Mögliche. Also es ist wirklich so, weil wir älter sind, wir haben ja dann so einen Oma-Opa-Status da auch an der Schule. Und dann kommen die zu uns und erzählen alles Mögliche. Oder wenn der Tag schlecht war, wenn die bei uns sind, dann frage ich sie, wie ist es denn heute Morgen schon losgegangen zu Hause? Erzähl mal, du bist wach geworden und dann? Und dann fangen die an zu erzählen und dann merkt man schon, was geht da zu Hause eigentlich ab. Werden die versorgt? Ist jemand da? Steht die Mutter mit auf? Macht die Frühstück? Es gibt auch Schüler, die stehen alleine auf, essen dann irgendwas und tragen dann zur Schule. Da sind Elternhäuser, Mütter depressiv, können den Alltag nicht wuppen.
Ja, oder manchmal auch Alkohol ist ein Thema. Ne?
Auch, ja. Und dann versuchen wir, die da irgendwie einzufangen und vermitteln, in der Schule hast du doch Spaß gehabt. Das hat dir doch hier gefallen. Und so, ja, und dann geht's dann, ist doch gar nicht so schlecht, zur Schule zu kommen. Ne? Also man muss dann irgendwie das umdrehen und das Positive da finden. Und wenn die Kinder einen dann anstrahlen und dann beim nächsten Mal kommen, also das ist, auch für uns ist das toll, für uns Erwachsene.
Das denke ich, irgendwas muss man ja zurückkriegen. Ne?
Und das ist so eine sinnstiftende Tätigkeit, wenn man mitkriegt, es funktioniert. Die kommen zu mir und erzählen aus ihrem Leben, dass man als Erwachsener noch gebraucht wird, also als älterer Erwachsener dann eben, ne? Wenn die Kinder und Enkel aus dem Haus sind, weit weg sind.
Das ist ja häufig so, heutzutage, nicht? Das ist so diese Entfernung.
Genau.
Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass für viele Kinder sind sie dann auch so ein Familienersatz. Also
genau, und wir haben Zeit. Also Eltern, die nach Hause kommen und dann kochen müssen, den Alltag zu Hause noch bewerkstelligen müssen, keine Zeit für Kinder haben, weil das Abendbrot muss her, die Wäsche muss gewaschen werden, alles muss startklar sein. Wir haben die Zeit, wir sitzen da und hören zu. Die Nöte, die Sorgen, wir kennen das und besprechen das dann mit den Kindern. Mhm. Und unsere Erfahrungen, die wir eben mit den Jahren gesammelt haben, können wir dann an die Kinder weitergeben.
Sie selber, ich sagte es ja, sind jetzt als Landesvorsitzende ja richtig engagiert, auch im Landesverband, der ja gerade Jubiläum feiert. Seit wann sind Sie jetzt dabei?
Ich bin seit 8 Jahren dabei.
Und wie kam das eigentlich dazu?
Ich habe in der Zeitung einen Bericht tatsächlich gelesen und habe gedacht, Mensch, das ist ja eine Aufgabe. Ich war immer schon sozial so ein bisschen unterwegs, habe mich auch bei Welcome, hieß das, mit für Mütter begeistern können, die Kinder bekommen haben und dann auch alleine das nicht geschafft haben. Da habe ich die unterstützt, aber das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Es hat mich nicht wirklich ausgefüllt und dann habe ich über Senior Partner in School einen Bericht gelesen in der Tageszeitung und habe gedacht, Mensch, das ist noch mal was.
Also Sie haben noch was gesucht, Sie waren nicht mehr berufstätig, oder?
Doch, ich bin auch noch berufstätig, aber ich arbeite abends.
Okay, also Sie haben die Kapazität. Haben Sie irgendwas mit Pädagogik oder mit Kindern irgendwie zu tun gehabt oder ist das jetzt was völlig Neues?
Gar nicht. Also ich komme aus Marketing, habe 3 Kinder großgezogen und vermittle jetzt beruflich noch Highschool Exchanges, also so Aufenthalte im Ausland, auch mit Schülern. Ich bin viel also mit Kindern, habe ich zu tun. Ja, ich finde, Kinder, das ist unsere Zukunft, das ist wichtig, da rein zu investieren. Ich bin gerne mit Kindern zusammen. Es hält uns auch jung, fit und jung. Also wir kriegen das mit, was eben mit KI ist. Und wenn ich jetzt nur noch alleine zu Hause sitzen würde, wüsste ich, was KI ist, würde ich mich dafür interessieren. Glaube ich jetzt nicht so wirklich, aber ich finde, da ist man noch voll dabei. Also das finde ich gut.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Wie läuft das dann? Vielleicht kann man ja mal ein bisschen den Menschen, die erklären, die jetzt auch auf die Idee kommen, die hören das jetzt, wie sie damals den Artikel gelesen haben und haben vielleicht Interesse, denn sie sagten mir ja schon, sie brauchen durchaus noch Unterstützung, ne?
Also. Genau, also wir sind immer auf der Suche nach neuen Interessenten. Die können sich bei uns melden. Wir schicken dann Informationsmaterial raus, das ist der Erstkontakt. Auch einen Bewerbungsbogen, aber das ist einfach nur, um mal so eine Vita zu lesen. Dann haben wir persönliche Gespräche, Kennenlerngespräche. Dann erzählen wir von unserer Tätigkeit vor Ort an den Schulen, was das Vereinsleben auch ausmacht, was der Verein bietet. Sommerfeste, SIS-Treffs haben wir, das ist so ein geselliges Beisammensein. Eine Adventsfeier, dieses Jahr fällt das Sommerfest zugunsten unseres Jubiläums, wie gesagt, aus. Und wir führen ja auch Menschen dann zusammen, dass sie sich untereinander austauschen können.
Das ist auch so ein Punkt. Viele sind ja einsam im Alter. Genau, das ist auch eine Möglichkeit, ne? Sich sinnvoll zu betätigen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Richtig. Okay, also man nimmt Kontakt auf und sie melden sich dann. Und wie wird man denn Seniorpartner? Da muss man dann eine Ausbildung bekommen.
Genau, wir bieten einmal im Jahr eine Grundausbildung an. Das ist eine Ausbildung über 5 Module. Insgesamt sind es 96 Stunden. Da kriegt man natürlich erstmal einen Schreck. Aber die sind aufgeteilt über 2 Monate geht dann die Ausbildung. Das sind mal 2 oder maximal 3 Tage die Woche. Das sind 8 Stunden.
Also online oder vor Ort?
Wir versuchen im Präsenz. Es gibt auch eine Online-Ausbildung. Aber die ist dann so ein Sammelsurium, die wird in Deutschland weit ausgeschrieben und alle, die so zwischen den Ausbildungen hängen, also die, wo die Ausbildung noch zu weit weg ist, die jetzt aber ausgebildet werden wollen, die werden dann zusammengeführt in dieser Ausbildung. Sie ist sehr gut, aber in Präsenz ist es noch ein bisschen schöner eben. Sie haben viele Rollenspiele in dieser Ausbildung, sie kriegen Themen von den Trainern genannt. Und dann werden sie in Gruppen eingeteilt, dass einer der Täter ist, einer ist das Opfer. Dann gibt's Beobachter, dann gibt's Mediator. Also man ist in ganz unterschiedlichen Rollen unterwegs, damit man das eben alles kennenlernt. Ne? Damit man sich da reinversetzen kann, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man Täter ist? Was macht es mit mir oder wenn ich Opfer bin? Oder wie kriege ich das als Mediator mit meinen Fragen am besten hin, dass ich das geklärt bekomme? Es macht auch viel Spaß, aber es ist auch anstrengend, keine Frage.
Ja, aber es ist machbar. Nicht, dass jetzt die Leute denken, oh Gott, dann muss man eine Prüfung ablegen? Oder reicht, dass man dabei war, kriegt man ein Zertifikat?
Man kriegt nach den 18 Monaten Tätigkeit für uns nach der Ausbildung.
Das ist das Nächste. Man muss dann wirklich 1,5 Jahre, 18 Monate sich verpflichten, dann für sie tätig zu sein. Einmal pro Woche vier Stunden,
genau, weil die sehr kostenintensiv ist, diese Ausbildung. Und dann nach den 18 Monaten erhalten sie ein Zertifikat.
Als Mediator, ja?
Also, zum Schulmediator. Also ja. Es gibt ja Mediatoren, die staatlich geprüft sind. Das sind sie bei uns nicht. Sie sind dann ein Schulmediator. Das ist nochmal ein Unterschied. Damit können sie kein Geld verdienen.
Genau, ist ehrenamtlich, ist auch klar. Und ja. Wo man dann hinkommt, kann man dann einen Wunsch äußern?
Genau, man entscheidet das selber. Das heißt, wir stellen im letzten Drittel der Ausbildung Schulen vor, wo wir Teams suchen. Und dann können sich die Teams entscheiden, wo sie hingehen möchten. Also viele Teams finden sich in den Ausbildungen. Es gibt aber auch welche, die eben alleine tätig sind, weil der Teampartner aufgehört hat. Die stellen sich auch nochmal in der Ausbildung vor, im letzten Drittel, dass sie einen neuen Partner suchen. Und wenn sich da jetzt Leute nicht finden, die können sich dann einem Einzelnen anschließen.
Okay, also aber Einsatzmöglichkeiten gibt es, weil Sie ja sagen, Sie sind ja auch im ganzen Land Brandenburg unterwegs. Ich nehme an, in den Städten geht es noch so, ja? Also in Potsdam gibt es wahrscheinlich, würde ich mal jetzt so schätzen, mehr Bereitschaft als auf dem Land.
Genau.
Ist das so? Das heißt, Sie können viele Flächen gar nicht besetzen.
Richtig. Also es ist immer schwierig, wenn aus dem Umland Schulen anfragen, dass wir da jemanden finden. Wir schicken dann Werbematerial in Anführungsstrichen hin und bitten die Schulen um Unterstützung, für uns Interessenten zu werben. Ne? Also die Großeltern von den Schülern vielleicht, dass sie noch eine sinnstiftende Tätigkeit suchen, dass wir die eben ausbilden können.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass Sie dann immer dahin gehen, wo gerade ein Bedarf ist. Aber es ist so, dass das Team fest an einer Schule dann ist und dann auch wirklich an diesem einen Tag immer da ist. Ne? Ja. Kann es auch vorkommen, die sind also da und es kommt im Grunde kaum jemand. Und sie haben die 4 Stunden angeboten und wurde nicht benutzt. Also es kann passieren.
Das kann auch mal passieren, dass alles so kurz vor den Ferien, kurz nach den Ferien. Mhm. Ne? Nach den Ferien, wenn es wieder losgeht, ist meistens doch immer was los. Aber wenn es so Richtung Ferien geht, dann sind sie alle müde, schlaff und dann haben sie auch keine Energie mehr mit Streitereien. Dann kann es auch vorkommen, dass wir wenig zu tun haben.
Also das heißt, nochmal als Ehrenamt attraktiv zu machen in den Ferien, ist dann auch keine Mediation.
Genau, in den Ferien, Schulferien haben wir frei.
Hat der Ehrenamtler auch mal frei.
Genau, und es ist auch so die Verpflichtung, dass sie an die Schule gehen. Sie haben aber die Möglichkeit, eben auch außerhalb der Ferien in den Urlaub zu gehen. Das ist auch mal ganz wichtig für Interessenten. Das ist lediglich eine Absprache mit dem Teampartner dann
nötig. Dass man sich vertritt, weil Sie wissen ja, die Hotels und Flüge sind außerhalb der Ferien günstiger, ne?
Genau, also das ist alles möglich. Das ist einfach nur Kommunikation. Man muss sich austauschen und besprechen und dann funktioniert das eben auch. Ja. Und da hat auch jeder Verständnis.
Ja, ich merke schon, dass Sie mit sehr viel Leidenschaft und Freude hier mir davon berichten. Das heißt, Ihnen macht es noch Spaß. Sie gehen gerne an Ihre Schule.
Unbedingt. Also ich finde, das ist eine tolle Aufgabe. Mhm. Ich mache es mit Leib und Seele. Auch leite ich gerne mit Leib und Seele diesen Verein, weil es einfach wichtig ist. Ich habe selten so ein ausfüllendes Ehrenamt kennengelernt, mich austauschen können. Immer neue Leute lernt man dadurch ja kennen. Und das finde ich auch toll. Also ich bin offen und Kinder, Erwachsene, im Austausch immer gut.
Und Sie haben den Eindruck, wahrscheinlich auch etwas Sinnvolles zu tun, wenn Sie dann dort sind.
Ja.
Jetzt haben Sie ja Geburtstag, jetzt dürfen Sie sich was wünschen. Was wäre dann vielleicht an die Politik gerichtet oder an wen auch immer? Wo würden Sie sagen, brauchen die Seniorpartner vielleicht noch Unterstützung oder was sollte sich ändern?
Unterstützung brauchen wir in Form der Aufmerksamkeit. Also es muss ein größerer Fokus noch auf unser Ehrenamt gelegt werden, damit wir bekannter werden. Also wir sind relativ unbekannt noch, aber nicht nur in Brandenburg, sondern bundesweit. Stadtstaaten wie Berlin und Bremen oder Hamburg, die haben es da wesentlich einfacher als so Flächenländer sowieso, weil wir Nachwuchssorgen eben haben. Wir brauchen dringend Interessenten und da brauchen wir eben die Unterstützung von Politik, den Medien, dass da ein größerer Fokus drauf gelegt wird.
Also wir würden gerne ein bisschen bekannter sein. Wie sieht es aus mit den Rahmenbedingungen? Also Sie kriegen ein bisschen Unterstützung, glaube ich, vom Land, ne?
Genau, wir haben unsere festen Sponsoren. Wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Sponsoren und finden da in der Regel auch immer wieder was, wo wir uns bewerben. Und wir merken anhand der Auszeichnungen, die wir erhalten, dass wir ein tolles Ehrenamt sind, dass wir eben unterstützt werden. Also die letzte Preis haben wir vom Tagesspiegel bekommen. Der ruft dann einmal im Jahr die Leser auf, welches Ehrenamt finanziell unterstützt werden soll. Da werden Spenden gesammelt und da wurden wir dann vorgeschlagen letztes Jahr. der Landesverband Brandenburg, und wir haben auch eine nette Spende bekommen. Also wie gesagt, es ist ein tolles Ehrenamt, was unterstützt werden muss. Nicht nur finanziell, also finanziell haben wir weniger Sorgen, sondern eher die Interessenten fehlen uns.
Mhm. Ja, und das Ehrenamt ist immer schön und gut, aber es muss natürlich auch hauptamtlich eigentlich ja strukturiert unterstützt werden und kann dann eben noch ein bisschen dazu unterstützen. Das heißt, da müssten die Schulen wahrscheinlich auch ein bisschen besser aufgestellt werden, damit sie noch besser wirksam sein könnten, oder? Also brauchen die Schulen, man hört ja mal wieder, zu viele Lehrer sind krank, also brauchen sie eigentlich mehr Personal, mehr Pädagogen, mehr Sozialarbeiter oder so. Würden Sie da sagen, da könnte man noch ein bisschen nachjustieren, damit die Schulen stärker sind? Denn wenn die Schulen die Probleme schon grundsätzlich im Griff hätten, könnten Sie noch das bisschen obendrauf Angebot sein?
Ja, wobei die Schulen haben ja jetzt ein Riesenpaket zur Verfügung gestellt gekriegt, dieses Startchancenpaket, wo über 10 Jahre ja richtig viel Geld in die Schulen gepumpt wird. Es ist nur erstaunlich, wie welche Schulen wie das Geld nutzen können, müssen, werden.
Also, oder wollen, ja. Also das heißt, eigentlich ist es da, es müsste nur gezielter verwendet werden.
Das ist schwierig. Also auch da ist die Bürokratie in unserem Land wieder schwierig. Ja. In jedem Bundesland sowieso anders durch diesen Föderalismus. Und an meiner Schule, an der ich tätig bin, wird das Geld unter anderem verwendet, um Sozialarbeiter zu bezahlen, weil sonst das Geld nicht da ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Ja. Und es sind auch nur vom Land Brandenburg, bei uns jetzt, wurden die Schulen ausgesucht, welche überhaupt in diesen Topf gelangen, dass sie die Gelder bekommen. Und dann müssen die Schulen dann wiederum gucken, was wird davon finanziert, wo riecht was weg, was brauchen wir. Also es fehlt an allen Ecken und Enden irgendwie.
Na gut, aber Sie bleiben optimistisch und behalten Ihren Lebensmut. Vielen Dank, Kerstin Tickmeier, dass Sie bei uns waren und das Projekt Senior Partner in School vorgestellt haben. Ja, und wenn Sie 55 plus sind, das ist die Bedingung, und noch ein bisschen Zeit haben und gerne was mit jungen Menschen machen, dann melden Sie sich doch. Frau Tickmeier wird sich freuen. Oder wenn Sie nicht aus dem Land dran bekommen, dann einfach generell überall in Deutschland finden Sie die Senior Partner. Vielen Dank. Ja. Das war's für dieses Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Gelsinger. Macht's gut. Bye-bye.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.